Hiob, 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 Hiob. Geht weiter und weiter. Wir haben den ersten Redezyklus hinter uns. Also, Hiob hatte geklagt. Dann hat Eliphas darauf geantwortet. Hiob hat darauf geantwortet. Das hat allerdings Bildad nicht auf sich sitzen lassen, hat darauf reagiert. Hiob hat darauf geantwortet. Und Zophar konnte das nicht auf sich sitzen lassen und hat darauf geantwortet. Hiob hat wieder geantwortet. Und mit einer meiner liebsten Verse, ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Und anscheinend ist das bei Eliphas am meisten hängen geblieben. Also, zweiter Redezyklus kommt jetzt. Jetzt kommen alle drei nochmal dran. Und dann kommt der dritte Redezyklus, da kommen nur noch zwei Freunde dran. Und die reden auch schon wesentlich kürzer. Also, dass ihr schon mal absehen könnt, wie weit es geht. So, also, wir sind in Hiob Kapitel 15. Da antwortete Eliphas von Teman und sprach, soll ein weiser Mann so aufgeblasene Worte reden und seinen Bauch so blähen mit leeren Reden? Du verantwortest dich mit Worten, die nichts taugen. Und dein Reden ist nichts Nütze. Du selbst zerstörst die Gottesfurcht und raubst dir die Andacht vor Gott. Denn deine Schuld leert deinen Mund, also leert in diesem Fall mit EH, und du hast erwählt eine listige Zunge. Dein Mund verdammt dich und nicht ich. Deine Lippen zeugen gegen dich. Also, nachdem Hiob den halt so sarkastisch vorgeworfen hat, ihr seid die Weisheit, ne, kommt Eliphas nun zurück. Ja, du bist auch überhaupt nicht weise. Also, wieder dieses, was wir aus Jakobus hatten, jeder sei langsam, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Aber das können sie irgendwie nicht. Da wird eine Sache gehört und darauf muss reagiert werden. Und all das, was Hiob beim letzten Mal gesagt hat, das ist für Eliphas nur leere Rede. Alles ist leer, was er da sagt. Und dann auch noch so, und dann auch noch so leer, also nicht nur einfach bloß, okay, das ist jetzt nichts und nichts bedeuten und alles, sondern Eliphas sagt noch, dadurch zerstörst du dir selbst die Gottesfurcht und raubst dir die Andacht vor Gott. Es stimmt tatsächlich, das können unsere Worte tun. Wenn wir einfach von Gott reden als, was weiß ich, GOTT, guter Opa, total taub, dann rauben wir uns dadurch die Gottesfurcht. Die Andacht, das bedeutet in dem Fall halt auch, dass ich mir Gottes Anwesenheit bewusst bin, dass ich mir bewusst bin, wer Gott überhaupt ist. Und das kann ich mir dadurch rauben, wenn ich diese Worte in mir zulasse. Und das nicht nur durch meinen Mund, sondern auch durch meine Gedanken, aber ganz besonders eben dadurch, dass ich diese Gedanken nochmal ausspreche und nicht gegen die Gedanken Gottes Wort anspreche. Also, das ist durchaus möglich, dass das passiert. Und auf der einen Seite kann man das tatsächlich bei Hiob auch sagen, weil Hiob so viel redet und wo viele Worte sind, da ist auch viel Mist dabei. Aber zum anderen merkt man wieder, wie Eliphas voreingenommen ist und seine beiden Freunde ja auch. So voreingenommen, dass sie sagen, Hiob, du musst etwas Schlimmes gemacht haben, jetzt gib's endlich zu. Und weil du das nicht zugibst, dass du etwas Schlimmes gemacht haben musst, darum kann es nicht sein, dass du einfach ungerecht leidest. Darum kann es auch nicht sein, dass das, was du sagst, Sinn ergibt, sondern du hast leere Rede, die dich selber umbringt. Und dann geht's weiter in Vers 7. Bist du als der erste Mensch geboren? Kamst du vor den Hügeln zur Welt? Hast du im heimlichen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, dass wir nicht wissen? Was verstehst du, dass uns nicht bekannt ist? Jetzt kommen richtig interessante Sachen. Das eine, bist du der erste Mensch und dann tatsächlich noch, bist du älter als die Hügel? Also, der erste Mensch, Adam, beziehungsweise der erste Mensch, der zur Welt gekommen ist, der geboren wurde, wäre dann Kain. Kamst du vor den Hügeln zur Welt? Das wäre jetzt in Bezug auf Noah. Warum? Also nicht, dass zur Sintflutzeit nicht, vor der Sintflut nicht auch Hügel waren, aber dadurch, dass Noah und die Sintflut gekommen ist, hat sich ja die Geografie auf der Welt komplett umstrukturiert. Und dann hast du im heimlichen Rat Gottes zugehört. Was heißt das? Der Rat Gottes. Das ist etwas, das zum Beispiel in Römer 11 vorkommt. Gottes Ratschluss. Und das Interessante ist, dieses der Ratschluss, den Gott, kein Ratschluss, den Gott mit den Engeln führt. Es gibt auch solche Geschichten. Zum Beispiel die Geschichte drumherum, wie Ahab dann ins Verderben kommt, dass Gott da sitzt und die Gottessöhne um ihn herum, also die Engel, hatten wir hier ja auch, sondern der Ratschluss Gottes, der Ratschluss, den Gott in sich selber hat. Und sich beraten kann man nur mit jemand anderem. Also natürlich, ich kann in mir selber hin und her reden und komme dadurch zu Möglichkeiten. Aber dieses Wort, was hier dabei steht, das bedeutet wirklich, es ist, dass man sich untereinander berät. Und damit wird klar, den Leuten damals zu Hiobs Zeit war schon bewusst, dass es bei Gott mehr ist als nur eine einzige Person. Ob die auch die Trinität wussten, das weiß ich nicht. Aber ein Rat muss ja aus mindestens zwei sein. Das heißt, denen ist da schon mal klar gewesen, dass Gott mehr ist als nur eine Person. Gott ist nicht einer, Gott ist eins. Deswegen ist auch so wichtig, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht, ich und der Vater sind einer. Das würde nämlich bedeuten, dass Jesus der Vater selber wäre. Es gab eine Irrlehre, ich glaube, die heißen die Manichäer, das müsste ich nochmal nachgucken, die Modalisten, Entschuldigung, die Modalisten, die haben gesagt, Jesus ist der Vater, hat bloß eine andere Maske auf. Und der Heilige Geist ist auch wieder Jesus bzw. der Vater mit einer Maske auf, dass am Kreuz der Vater gelitten hätte. Nee, am Kreuz hat der Sohn gelitten, aber Gott. Kann man noch viel tiefer einsteigen, lassen wir. Und dann kommt eben diese Frage, was weißt du, was wir nicht wissen, was verstehst du, das uns nicht bekannt ist. In dem Punkt muss Hiob sagen, das Einzige, was ich besser weiß als ihr, ist, dass ich mich nicht versündigt habe. Was jetzt aber seine Freunde ihm halt auslegen als Arroganz und eben deswegen auch Sünde. Es kommt noch besser. Vers 10. Es sind Ergraute und Alte unter uns, die länger gelebt haben als dein Vater. Das zeigt wirklich nochmal, dass es hier in der Zeit nach der Sintflut ist. Das machen wir kurz. Wir gehen in 1. Mose 10. Das ist richtig schön dabei. Nicht 1. Mose 10, 1. Mose 11, pardon. So, nämlich Geschlechtsregister von Sem bis Abraham. Da heißt es dann, dies ist das Geschlecht Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschad 2 Jahre nach der Sintflut. Und lebte danach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also Sem wurde 600. Arpachschad war 35 Jahre alt und zeugte Schelach und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das heißt, Arpachschad ist 438 geworden. 100 Jahre nach seinem Vater gezeugt, 438 Jahre, das heißt, Sem hat seinen Sohn um ein paar Jahre überlebt. 38, also drin, 42, nein, 62, wenn ich jetzt gerade im Kopf richtig gerechnet habe, aber das kann jetzt komplett falsch sein. Also, Sem hat seinen Sohn überlebt. Dann Schelach hat ungefähr gleiches Alter gehabt wie sein Vater, also hat ihn einfach nochmal um 30 Jahre überlebt. Aber um 30 Jahre, das heißt, Sem hat seinen Enkel auch nochmal um knapp 30 Jahre überlebt. Und dann kommt Eber. Eber, 34, lebt auch 430 Jahre, der lebt halt länger. Der kommt sozusagen drüber hinaus. Dann Peleg. Warum heißt er Peleg? Peleg heißt wegen der Spaltung. Und im Kapitel vorher kommt Joktan. Joktan heißt verkürzen. Hat mit verkürzen zu tun. Er wird klein gemacht oder was auch immer. Da wird das Alter nochmal plötzlich kleiner. Auf einmal, Peleg ist 30 und lebt nur noch 209 Jahre danach. Das heißt, Peleg ist von seinem Vater, seinem Großvater, seinem Urgroßvater und seinem Ururgroßvater überlebt worden. Und das andere rechne ich jetzt nicht mal weiter nach. Aber auf alle Fälle, Sem hat mitunter noch zur Zeit Abrahams gelebt. Es könnte sein, dass er Melchisedek war. Also, das ist einfach der Titel für ihn geworden war. Sem hat, je nachdem, wie man es rechnet, noch zur Zeit Jakobs gelebt. Jetzt sagt Eliphas, es sind Ergraute und Alte unter uns, die länger gelebt haben als dein Vater. Also, das heißt, Hiob lebt vielleicht gerade in dieser Zeit, in der Peleg und Regu und alle, die danach kamen, die geboren wurden, die nur noch 200 Jahre und ein paar zerquetschte leben. Oder vielleicht sogar auch noch wie Terach, der hat auch noch gerade ein bisschen über 200 Jahre gehabt. Abraham hat nur 175 Jahre gehabt. Isaak dann 180. Und es ging dann noch ein bisschen weiter runter. Aber zu dem Zeitpunkt lebten halt lauter andere Leute auch noch. Mindestens 3 Generationen nach Sem haben noch 400 Jahre im Plus gehabt. So, ne, also das Ganze jetzt hier mal dazu. Vers 11. Gelten Gottes Tröstungen so gering bei dir und ein Wort, das sanft mit dir verfuhr? Also ich weiß jetzt nicht, was das noch bedeuten. Also, andere Leute sind viel älter als du und so weiter. Gilt Gottes Trost dir nichts? Und Worte, die sanft sind. Welche sanften Worte? Meinst du die Worte, die ihr gehabt habt, die im Prinzip ja was Richtiges hatten, aber mit dem falschen Unterton? Dass sich dein Mut wider Gott richtet und du solche Reden aus deinem Munde lässt. Entschuldigung. Was reißt dich dein Herz fort? Was funkeln deine Augen, dass sich dein Mut wieder Gott richtet und du solche Reden aus deinem Mund lässt? Also, Hiob, mit dir stimmt was nicht. Und wieder dieses Ganze im Hinterkopf, du hast gesündigt, also gib's einfach zu. Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht. Genau das hatte Eliphas schon mal gesagt. Und selbst die im Himmel sind nicht rein vor ihm. Was genau das jetzt heißt, keine Ahnung. Zumindest in dem Punkt, dass Gott noch heiliger ist als alles andere um ihn herum. Also auch wenn die Engel sündlos sind, sie sind trotzdem im Vergleich zu Gott immer noch nicht so rein. Ihr kennt vielleicht das Lied Schönster Herr Jesu. Da heißt es dann in einer Strophe, Jesus ist schöner, Jesus ist reiner. So. Was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und dass er gerecht sein sollte, der vom Weibe geboren ist? Das hatte ich gerade eben noch, habe ich übersprungen, Entschuldigung. Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht und selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Ich passe besser auf. Wie viel weniger der Mensch, der gräulich und verderbt ist, der Unrecht säuft wie Wasser. Also, das Ding nennt man, Jesus spricht oft in Kalvachoma. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen gute Gaben geben? Das ist ja auch Kalvachoma, vom Kleinen auf das Große. Also die kleine Ungerechtigkeit, die schon vor Gott zu sehen ist, die kleine Unreinheit im Himmel. Und wie viel mehr dann hier auf der Erde? Mit anderen Worten, wieder Hiob, du bist ein Sünder, gib's endlich zu, darum ist dir das alles passiert, sonst wäre es dir nicht passiert. Vers 17, ich will dir es zeigen, höre mir zu und ich will dir erzählen, was ich gesehen habe. Schon wieder eine Vision. Was die Weisen gesagt und ihre Väter ihnen nicht verborgen haben, denen allein das Land gegeben war, sodass kein Fremder unter ihnen umherzog. Der Gottlose bebt sein Leben lang und dem Tyrannen ist die Zahl seiner Jahre verborgen. Stimmen des Schreckens hört sein Ohr und mitten im Frieden kommt der Verderber über ihn. Er glaubt nicht, dass er dem Dunkel entrinnen könnte und fürchtet immer das Schwert. Er zieht hin und her nach Brot und weiß, dass ihm der Tag der Finsternis bereitet ist. Angst und Not schrecken ihn und schlagen ihn nieder wie ein König, der angreift. Denn er hat seine Hand gegen Gott ausgestreckt und dem Allmächtigen getrotzt. Ja, bis dahin kurz. Was Ödipus hier beschreibt, das stimmt. Das ist das, was den Gottlosen ausmacht. Die Angst. Die Angst vor Gott. Nicht Gottes Furcht, wie sie gut ist, wie wir sie bei, wie wir sie im Buch Sprüche zum Beispiel haben, wie wir sie bei Nehemia jetzt vor ein paar Wochen hatten, ein paar Monaten. Das ist die Angst vor Gott. Die Angst, die der Mensch hat, der Gott nicht kennt. Dies ist echt. Aber nur weil Hiob gesagt hat, das, was ich großartig gefürchtet habe, das ist nun auf mich gekommen, nur weil Hiob das gesagt hat, ihm jetzt vorzuwerfen, zu sagen, du hast nicht richtig geglaubt, du bist nicht richtig dran gewesen, das ist schwierig. So, weiter geht es. Denn er hat seine Hand gegen Gott ausgestreckt, in dem Allmächtigen getrotzt. Er läuft mit dem Kopf gegen ihn an und ficht halsstarrig wider ihn. Er brüstet sich wie ein fetter Wanst und macht sich feist und dick. Er wohnt in zerstörten Städten und Häusern, in Häusern, wo man nicht bleiben soll, die zu Steinhaufen bestimmt sind. Doch wird er nicht reich bleiben und sein Gut wird nicht bestehen und sein Besitz wird sich nicht ausbreiten im Lande. Da auch nochmal, der Reiche ist zwar erstmal da, aber er bleibt dort, wo es keinen Bestand hat. Guck mal hier, wie es dir geht. Nach außen heißt das ganz eindeutig, dass du dich versündigt haben musst, weil wir kennen es nicht anders. Doch wird er nicht reich bleiben, genau das hatten wir. Er wird der Finsternis nicht entrinnen. Die Flamme wird seine Zweige verdorren und Gott wird ihn durch den Hauch seines Mundes wegraffen. Das ist auch nochmal etwas Interessantes. Der Hauch von Gottes Mund, der den Feind hinwegraffen wird. Das haben wir später in der Bibel, im Neuen Testament, bin mir bloß nicht mehr sicher, wo. Habe ich leider vorher vergessen nachzugucken. Aber das kommt, dass der Teufel zerstört wird durch den Hauch des Mundes Gottes. Tut mir leid, dass ich es nicht rausgefunden habe, dürft ihr es selber. Er traue nicht auf Trug, sonst wird er betrogen sein. Und Trug wird sein Lohn werden. Das ist tatsächlich aber auch etwas, das gilt uns ganz besonders. Sich auf Trug verlassen. Auf Trug trauen. Wie mache ich das? Indem ich auf das vertraue, was nicht Gottes Wort entspricht. Was nicht Gottes Wort entspricht, ist nicht wahr. Selbst wenn die Realität vor mir anders aussieht. Also, eben hier aus dem Beispiel von Eliphas, der Reiche, der sagt, ich bin so reich, mir kann doch nichts passieren, bei dem Gott aber sagt, aber das wird alles weggerafft. Denn ist das, was sich der Reiche gerade sagt, schon nicht wahr. Weil er sagt, ich habe nichts zu befürchten. Und Gott sagt, doch. Aber es gilt auch andersrum. Da, wo ich das, was ich in der Welt sehe, halte über das, was Gottes Wort sagt, oder was ich fühle, oder was ich rieche, schmecke und alles Mögliche, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Wenn ich das stelle über Gottes Wort, dann traue ich auf Trug. Ganz zu oberst, das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann gibt es aber später, das ist eben auch in 1. Johannes, wenn uns unser Herz verdammt. Mein Herz kann mich wunderbar verdammen für das, was ich gemacht habe. Und dann sagt mir mein Herz, es stimmt nicht, dass du gerecht geworden bist. Dann muss ich erstmal sagen, also kann ich erstmal sagen, aber ich habe es bekannt und darum reinigt mich Gott, darum hat er mich gereinigt. Und dann der zweite Teil dieses Verses, nämlich dann, so ist Gott größer als unser Herz. Gott ist größer als das, was in meinem Herzen Verdammnis anregen will. Aber ich kann mich so da rein verbohren, dass ich das fühle mit der Verdammnis in meinem Herzen. Und deswegen ist diese Verdammnis echt. Und dann verlasse ich mich auf den Trug der Verdammnis. Und es gilt bei all den anderen Sachen auch, wo Gott sagt, ich helfe dir. und ich sage, nein, tust du nicht, dann verlasse ich mich auf den Trug. Nämlich auf den Trug, was ich sonst sehe. Also, Trug wird sein Lohn sein, er wird ihm voll ausgezahlt werden, noch vor der Zeit, und sein Zweig wird nicht mehr grün. Er gleicht dem Weinstock, der die Trauben unreif abstößt, und dem Ölbaum, der seine Blüte abwirft. Denn die Rotte der Ruchlosen wird unfruchtbar bleiben, und das Feuer wird die Hütten der Bestechlichen fressen. Sie gehen schwanger mit Mühsal und gebären Unglück. Und ihr Schoß bringt Trug zur Welt. Schwanger mit Mühsal, Unglück gebären, das ist das, was wir andersrum machen dürfen. Wir dürfen mit Gottes Wort schwanger werden. Also, Jakobus sagt zwar auch, die Sünde, die Begierde, die Begierde wird schwanger und gebiert die Sünde. Und dann heißt es später, im selben Vers, und dann gebiert die Sünde, wenn sie vollkommen worden ist, den Tod. Das können wir aber auch machen, das göttliche Verlangen. Die göttliche Verheißung, das, was Gott für mich will, seine Begierde für mich sozusagen, die gebiert nicht die Sünde, sondern die gebiert den Glauben in mir. Und der Glaube, der bringt das Leben. Was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Was die Welt tatsächlich tut, sie geht mit Mühsal schwanger und gebiert Unglück, und der Tod und ihr Schoß bringt Trug zur Welt. Und was dürfen wir machen? Wir dürfen mit dem Wort Gottes schwanger gehen. Und dürfen das, was Gott an seinem Samen in mich hineinsät, dürfen wir schwanger gehen und dann sein Wort zur Welt bringen. Da, wo ich daran bleibe, was sein Wort sagt. Und mich nicht auf den anderen Trug stütze. So. Nochmal circa 20 Minuten für Hiobs Antwort. Also, Hiob antwortet. Kapitel 16. Hiob antwortete und sprach: Ich habe das schon oft gehört. Ihr seid allzumal leidige Tröster. Ja, also, dieselben Worte hat Hiob gar nicht unbedingt gehört, aber hat den Unterton gehört. Er hat genau das gehört, was ihm die Leute vorwerfen. Wollen die leeren Worte kein Ende haben? Und was reizt dich, so zu reden? Oder was reizt dich, so zu reden? Auch ich könnte wohl reden wie ihr, wärt ihr an meiner Stelle. Auch ich könnte Worte gegen euch zusammenbringen und mein Haupt über euch schütteln. Ich würde euch stärken mit dem Munde und mit meinen Lippen trösten. Aber wenn ich schon redete, so würde mich mein Schmerz nicht verschonen. Hörte ich auf zu reden, so bliebe er dennoch bei mir. Also, einmal finde ich es sehr schön, Eliphas wirft ihm leere Worte vor, Hiob einfach zurück. Bei dir sind es leere Worte. Weil leere Worte sind die, die einfach nicht die Seele gut berühren. Die Seele nicht stärken. Das ist leer. Und dann ganz, ganz dreist sagt er, ich würde mich nicht so verhalten. Kann er natürlich jetzt leicht sagen, er steckt nicht in der anderen Situation drin, aber also von dem, wie Gott später von Hiob redet und alles, da könnte ich mir schon denken, Hiob hätte sich tatsächlich anders verhalten. Und dann sagt er eben, also ganz gleich, ob ich nun rede oder nicht, mein Schmerz ist bei mir, also kann ich ruhig reden. Kann man so sagen? Manchmal muss man halt sehen, na, manchmal verstärkt sich der Schmerz dadurch noch, manchmal muss der Schmerz aber auch einfach raus, wenn es ausspricht. Dass ich meinen Sack vor Gott ausschütte und sage hier, das ist alles schlimm in meinem Leben. Vers 7, nun aber hat er mich müde gemacht und alles verstört, was um mich ist. Er hat mich runzlig gemacht, das zeugt wider mich, und mein Siechtum steht wider mich auf und verklagt mich ins Angesicht. Sein Grimm hat mich zerrissen, und er war mir Feind. Er knirschte mit den Zähnen gegen mich. Mein Widersacher funkelt mich mit seinen Augen an. Sie haben ihren Mund aufgesperrt wider mich und haben mich schmählich auf meine Backen geschlagen. Sie haben ihren Mut miteinander an mir gekühlt. Gott hat mir übergeben, hat mich übergeben dem Ungerechten und hat mich in die Hände der Gottlosen kommen lassen. Also, Gott hat mich ermüdet. Da ist es wieder, also Hiob sagt, es kommt von Gott, und wir hatten das ja schon ein paar Mal, das irgendwie schon zusammenspielt. Auch das, was der Teufel macht, ist irgendwie Gottes Verantwortung und alles, was man eigentlich, wo es das nochmal viel komplizierter macht, gefühlt. Wo man dann aber sagen muss, okay, das sagt Gottes Wort, das nehme ich jetzt auch so an. Und dann aber gleichzeitig nicht zu sagen, Gott tut mir das alles an. Und zwar auf eine ungerechte Weise. Und dass Gott ihn selber übergeben hat, den Ungerechten. Ja, weil er es zugelassen hat, stimmt das schon. Aber nicht aus Bosheit heraus. Sondern eher, um an Hiob etwas zu zeigen. Und das ist vielleicht nochmal das Besondere. Hiob unterstellt Gott hier niedere Motive, aber die hat Gott nicht. Und damit müssen wir aufpassen. Also wir dürfen tatsächlich auch gerne mal sagen, wie Hiob hier, das ist mir von Gott geschehen. Aber wir dürfen da nicht zu sagen, das ist mir zum Bösen, sondern all Dinge müssen denen zum Guten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dann zu sagen, das, was mir passiert, ist böse. Und aus irgendeinem Grund hat Gott es zugelassen, in einem Zusammenspiel mitunter auch, also mit der Furcht und allem zusammen. Aber ich darf daran lernen, dass Gottes Kraft größer ist und dass Gott mich wieder rausholt aus dem Ganzen. Genau, da ist Hiob halt noch nicht dran. Jetzt sagt er weiter, ich war in Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht. Er hat mich beim Genick genommen und zerschmettert. Er hat mich als seine Zielscheibe aufgerichtet. Seine Pfeile schwirren um mich her. Er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont. Er hat meine Galle auf die Erde geschüttet. Er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen. Er läuft gegen mich wie ein Kriegsmann. Ich habe einen Sack um meinen Leib gelegt und mein Haupt in den Staub gelegt. Mein Antlitz ist gerötet vom Weinen und auf meinen Wimpern liegt Dunkelheit, obwohl kein Frevel in meiner Hand und mein Gebet rein ist. Also Hiob sagt noch einmal, das, was Gott mir antut, ist völlig ungerecht. Das stimmt ja auch eigentlich. Es ist völlig ungerecht. Und ich kann Hiob nachvollziehen, und er ist aber schon an manchen Punkten sehr überspitzt, dass er sagt, also Gott hat es auf mich abgesehen. Ach, Erde, bedecke mein Blut nicht, und mein Schreien finde keine Ruhe statt. Das ist eine Anspielung auf Abel. Nachdem Abel erschlagen worden war, sagt Gott ja zu Kain, also wo ist dein Bruder? Kain, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Und Gott sagt, was hast du getan? Sieh, das Blut deines Bruders schreit zu mir in den Himmel. Und interessanterweise, im Hebräerbrief wird es dann umgekehrt, dass Jesu Blut lauter predigt als das Abels. Das unschuldig vergossene Blut. Bei Abel hat das Blut geschrien, ich fordere Gerechtigkeit. Aber Jesu Blut hat gerufen, ich bringe Gerechtigkeit. Und dieser Ruf ist lauter. Und darauf spielt Hiob an. Und die Erde soll das Blut nicht bedecken, also das Schreien soll nie aufhören. Mein Blut, wenn es vergossen ist, soll ewig davon zeugen, dass Gott mir Unrecht getan hat, sagt Hiob. Siehe, auch jetzt ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Auch nochmal interessant. Hiob hatte einen gewollt, der zwischen Gott und ihm steht. Und er sagt auf einmal, und ich habe ihn doch. Also da merkt man, Hiob hält an Gott fest. Und da ist das ist für uns Christen so super, dass wir wissen, dass Gott 3 in 1 ist. Ich kann am Sohn festhalten, wenn ich mit dem Vater ein Problem habe. Und dass ich mit dem Sohn quasi mich über den Vater auslassen kann, was der Vater mir wieder alles tut und so weiter. Und das darf ich. Und dann bringt der Sohn die Sache vor Gott. Und zwar nicht in einer Weise, hast du gehört, was der gesagt hat? Jetzt musst du dem aber ordentlich. Sondern Jesus, der mich versteht, der weiß, wie es um mich steht. Das haben wir letzte Woche oder letzten Sonntag im Predigtext gehabt. Der hohe Priester, der uns vertritt vor Gott, der uns unser Fürsprecher ist, der kann vor Gott stehen und sagen, hier, das ist seine Sache. Also siehe auch jetzt noch ist mein Zeuge im Himmel und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Meine Augen, meine Feinde verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf, dass er Recht verschaffe dem Mann bei Gott, dem Menschen vor seinem Freund. Nur wenige Jahre noch und ich gehe den Weg, den ich nicht wiederkommen werde. Also, Hiob sagt, ich heule jetzt mir die Augen aus und warte darauf, dass Gott mir Recht schafft. Und das Interessante, er sagt in diesem Punkt aber schon wieder, nur noch wenige Jahre. Er sagt nicht, ich sterbe noch heute oder ich lebe jetzt nicht mehr lang, sondern es sind nur noch wenige Jahre, also auch wenn es jetzt halt nochmal wahrscheinlich 140 Jahre drauf werden. Aber er hat nur noch wenige Zeit im Verhältnis. Und dann geht er dahin, wo von dem er nicht wiederkommt. Auferstehung gibt es, aber er weiß, da komme ich anders wieder. Kapitel 17. Mein Geist ist zerbrochen. Meine Tage sind ausgelöscht. Das Grab ist nah. Also, jetzt, wenn man den Vers so allein hat, dann könnte man wieder denken, okay, er sagt, ich gehe jetzt gleich ins Grab. Und andererseits hat er gesagt, ich habe nur noch wenige Jahre. Alles eine Frage der Perspektive. Aber auf alle Fälle, er will einfach nicht mehr. Er will runter in die Grube. Der Geist ist zerbrochen. Geist ist in dem Fall eher, die Seele ist kaputt. Meine Tage sind ausgelöscht. Also alles, was ich gelebt habe, das ist nicht mehr da. Und was soll ich dann noch? Also, wenn man wirklich so vor dem Abgrund steht, dass man sieht, alles, was ich mir aufgebaut habe, in Anführungszeichen ich mir, also was Gott mir gegeben hat, aber genauso dem, alles, was ich im Leben hatte, ist nicht mehr da. Was will ich jetzt noch? Es ist ausgelöscht, wie vom Feuer verbrannt. Für wahr, Gespött umgibt mich und auf ihrem Hadern muss mein Auge weiden. Sei du selbst mein Bürge bei dir. Wer will mich sonst vertreten? Aber es wieder. Hiob weiß, dass Gott ihn vor Gott selber vertritt. Da steckt ein Wissen drin, das die Leute damals gehabt haben, das zumindest für Jahrtausende verloren gegangen ist. Es gibt eine Schrift aus vorchristlicher Zeit von Juden geschrieben. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Es gibt ein moderneres Buch, das heißt How Three Can Be One. Und es geht darauf ein, wie jüdische Schriften vor Jesu Geburt von der Dreieinigkeit reden. Hiob ist das bewusst gewesen und seinen Freunden auch. Und das ist dann zwischendurch verloren gegangen. Das haben die Christen nicht erfunden. Das ist etwas, was schon den Leuten spätestens nach der Sintflut bekannt gewesen ist. Wenn nicht noch viel früher. Und dass Gott mich selber vor sich vertritt, der Sohn vertritt mich vor Gott, der Heilige Geist vertritt mich vor Gott. Römer 8, 26 bis 34. Denn du, da genau, Vers 4. Denn du hast in ihrem Herzen den Verstand verborgen, darum wirst du ihnen nicht den Sieg geben. Das kann Gott tun. Er kann den Leuten den Verstand verdunkeln, im Herzen übrigens. Herz und Kopf sind nicht gegeneinander im hebräischen Denken, sondern die sind miteinander. Darum auch wunderbar, das Lied Kopf und Herz sind wie ein Beet, gehört beides zusammen. Nicht wie im Griechischen, wo sie denken, der Kopf, da denke ich, und das Herz, da fühle ich. Beziehungsweise das Herz, da denkt man, und die Nieren, da fühlt man. Nee, Kopf und Herz gehören zusammen. Zum Teilen lädt einer Freunde ein. Doch die Schmach. Doch die Schmach. Hä? Ach, ich bin verrutscht, Entschuldigung. Zum Teilen lädt einer Freunde ein, doch die Augen seiner Kinder müssen verschmachten. Er macht mich zum Sprichwort unter den Leuten und ich muss mir ins Angesicht speien lassen. Also, das ist dieses, man hat gerne Freunde, wenn man austeilen kann, aber sobald es einem nicht gut geht, sind sie alle weg. Und das andere aber auch, jemand, der seine Freunde einlädt und mit ihnen zu teilen, aber dann seine eigenen Kinder nicht versorgt. Was ist das für einer? Das kann man von der Familie bis auf Staatsebene bringen, wo jemand sich nicht zuerst um seine eigenen Leute kümmert, sondern erst um andere. Dann läuft was schief. Und an dem Punkt kann man tatsächlich die amerikanische Politik mit America First wunderbar nehmen, also wenn es in Egoismus ausartet. Und ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das überall oder irgendwo so ist. Wenn das in Egoismus ausartet, dann ist es falsch. Wenn es nur ich, aber wenn es heißt, ich muss erstmal um mich selber, ich muss mich erstmal um mein eigenes Volk kümmern. Ich muss mich erstmal um meine eigene Familie kümmern. Wenn ein Vater seine eigene Familie nicht versorgt, sagt Paulus, ist er schlimmer als ein Ungläubiger. Ganz wichtig ist das für den Gemeindeleiter. Wer zwar um die Gemeinde sich besorgt, sich sorgt, aber seine eigene Familie hinten runter verlässt, der ist nicht gut. Der darf im Reich Gottes nichts anfangen. Also, das nimmt Hiob hier mit rein. Und sagt er nochmal, er hat mich zum Sprichwort unter den Leuten gemacht und ich muss mir ins Angesicht speien lassen. Also zum Sprichwort machen, das ist etwas, das nimmt Gott für sein Volk. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 3. Mose 26 ist oder 5. Mose 28. Ich glaube letzteres. Wo er sagt, ihr werdet zum Sprichwort werden unter den Völkern. Und Sprichwort in dem Fall bedeutet ein Schimpfwort. Hiob sagt, ich gehöre doch eigentlich zu Gott. Und darum sollte Gott sich doch eigentlich um mich kümmern. Aber jetzt benimmt er sich auf einmal so, wie hier im Vers 5. Zum Teil lädt er Freunde ein, aber die Kinder kriegen nichts ab. Also, dass Gott austeilt an alle anderen außer an Hiob, der ihm doch so treu ist. Wo Hiob sagt, ich bin doch Kind. Das ist diese Spannung, die auch viele Christen haben, die sagen, oder auch das, in den Psalmen ist das ganz viel. Warum geht es den Gottlosen so gut und ich hock hier unten in der Grube drin? Eine Sache, also eines, was man sich dann wirklich denken könnte, wäre, liegt jetzt auf mir irgendwie der Fluch, den Gott auf sein Volk gelegt hat, weil sie ihm nicht dienen wollen. Und dass Gott dann sich plötzlich um andere mehr kümmert als um einen selbst. Oder liegt es einfach daran, bei uns Christen eben eher, dass wir gar nicht auf unserem Recht beharren. Dass der Teufel, das wird jetzt wieder in das Ganze mit Nehemia hineinspielen, was ich, also wie die Mauern und so weiter, dass der Teufel bei mir einfach rein kann und sowieso alles stehlen. Weil ich gar nicht auf mein Recht pochen kann, weil ich es nicht weiß. Wenigstens auf mein Recht als Kind, dass mir mein Vater doch Versorgung schenken soll. Das stellt Hiob hier gegenüber, dass Gott ihm so viel Unrechtes tut, obwohl er das eigentlich nicht verdient hat. Vers 7, mein Auge ist dunkel geworden vor Trauern und alle meine Glieder sind wie ein Schatten. Darüber entsetzen sich die Gerechten. Und die Unschuldigen entrüsten sich über die Ruchlosen. Aber der Gerechte hält fest an seinem Weg und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Nochmal, also das in den Psalmen kommt es vor. Psalm 1 ist so wunderbar. Mit dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn oder an der Anweisung des Herrn, am Wort des Herrn könnte man auch sagen, und sinnt über dem Gesetz nach Tag und Nacht. Kaut das durch. Der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen und der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, das gerät wohl. So aber sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Weizen verweht. Denn der Weg des Gerechten führt zum Leben, der Weg der Gottlosen aber vergeht. Genau. Je weiser der Psalm ging, desto weniger konnte ich ihn, aber hat mich gewundert, dass ich ihn doch so gut kann. Das ist das, was Hiob und seine Freunde sich gegenseitig auch immer wieder sagen. Eigentlich sollte es so sein. Und dann kommt in den Psalmen immer wieder, warum zum Piep geht es den Gottlosen so gut und mir nicht? Da, so fühlt sich Hiob und so fühlt sich der Psalmbeter, so fühlen wir uns oft auch. Und dann aber, jetzt dieses Vers 9, aber der Gerechte hält fest an seinem Weg. Und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Ganz oft in diesen Klagepsalmen gibt es eine Wende. Und wenn es so kurz ist wie in Psalm 13. Psalm 13 sind 6 Verse, 5 davon jammern. Also jammern und klagen natürlich. Also sag, wie lange dauert es noch? Sieh mich an, antworte mir und alles mögliche. Und Vers 6 ist dann, Moment, ich habe den Psalm in meiner Art hier Pro-Arbeit behandelt, deswegen kann ich den Vers jetzt auf Hebräisch gut aufsagen, ich übersetze ihn entsprechend dann. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Chesed kann Gnade sein, Güte, Treue und so weiter. Yagel libibishu atecha. Mein Herz wird sich freuen an deinem Heil, an deiner Rettung, an deiner Hilfe. Ashira ladonai kigamalalai. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes tut oder schon Gutes getan hat. Es gibt diese Kehrtwende im Psalm ganz oft. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, Psalm 88, wo diese Kehrtwende nicht kommt. Und ansonsten gibt es diese Kehrtwende, weil der Gerechte weiß, ich gehöre zu Gott. Und auch wenn ich hier drin stecke, ich weiß, Gott bringt mich wieder zu Ehren. Er bringt mich wieder dazu, dass ich das auch im Fleisch sehe, was ich eigentlich verdiene. Und das sagt sich Hiob hier auch. Der Gerechte hält fest an seinem Weg. Was ist sein Weg? Entweder der Weg des Gerechten, also dass er sagt, ich gehe auf diesem Weg, oder sein Weg, Gottes Weg. Das können wir als Christen wunderbar sagen, denn wir gehören ja zu Jesus, der gesagt, ich bin der Weg. Jetzt Vers 10. Wohlan, kehrt euch alle wieder her und kommt. Ich werde dennoch keinen Weisen unter euch finden. Also, nochmal, bei Hiobs Antwort an Zophar war dieses, ja, ihr seid die Weisen mit euch, ihr seid die Leute mit euch, werdet die Weisheit sterben. Eliphas wirft ihm vor, du sollst weise sein, redest so leere Worte. Und jetzt schießt Hiob nochmal zurück und sagt, kommt ruhig alle, lasst uns das nochmal testen. Aber unter euch ist keiner weise. So wie ihr redet. Ihr habt zwar viel Gutes, aber ihr versteht trotzdem nicht. Dann sagt er, meine Tage sind vergangen. Zerrissen sind meine Pläne, die mein Herz besessen haben. Also nochmal dieses, ich bin so weit unten wieder. All das Leben, was ich aufgebaut hatte, ist weg. Nacht will man mir zum Tag machen. Licht sei näher als Finsternis. Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus. Und in der Finsternis ist mein Bett gemacht. Das Grab nenne ich meinen Vater und die Würmer meine Mutter und meine Schwester. Worauf soll ich denn hoffen? Und wer sieht noch Hoffnung auf mich? Hinunter zu den Toten wird sie fahren, wenn alle miteinander im Staub liegen. Es ist so ein Auf und Ab bei Hiob. Also das krasseste Beispiel, wie das, wo man es noch findet, ist bei Jeremia. in seinen sogenannten Konfessionen, wo er halt auch mit diesem hin und her und hin und her und hin und her und ganz krass in Kapitel 20, das ist die letzte der Konfessionen Jeremias, er geht doch mal richtig darauf, auch ich will singen dem Herrn, und direkt der Vers danach, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Ganz krass in diesen Anfechtungen, wenn halt was Schlimmes passiert ist und man sich selber nicht mehr ordentlich halten kann und auch an Gott nicht mehr festzuhalten scheint. Oder dass es so scheint, als könne man sich nicht an Gott festhalten, als würde Gott einen auch nicht festhalten. Dass man gerade noch hoffnungsvoll war und auf einmal alles weg. Und sagt, ich will einfach nur sterben. Und dann ist klar, dass jetzt Bildad wieder redet und dann nochmal Zophar und so weiter. Und ich sage gerne, also es muss aus Hiob eigentlich raus. Und es kommt so viel Hoffnung raus. Und das Krasse ist, anstatt dass die Freunde das bei Hiob hören wollen, hören sie doch immer nur, Hiob, du willst dich rausreden und du willst uns weismachen, du hättest nicht gesündigt. Keine Ahnung, ob die einander vorbeireden oder ob die Freunde einfach ihre Ohren dicht machen. Genau. Weiß ich auch nicht. Aber ich finde es schön, dass wir trotzdem wieder ein paar gute Sachen rausgefunden haben. Eben einmal noch wieder etwas, was eben Zophar gesagt hatte, mit dem, man soll nicht auf den Trug trauen, nicht auf das, was die Welt um mich herum sagt, was aber nicht dem Wort Gottes entspricht. Sondern auf Gottes Wort vertrauen, selbst wenn alles andere um mich herum nicht so aussieht. Oder dass Hiob sagen kann, ich habe einen Fürsprecher bei Gott. Gott selber ist mein Fürsprecher bei sich. Dass wir das mitnehmen können. Selbst wenn so viel anderes immer wieder drumherum ist, aber das zu wissen. Und es geht wieder bergauf. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass wir von Hiob lernen dürfen. Und auch bei dem, wie es immer wieder dagegen geht, dass wir sehen können, dass du wirkst. Amen.